Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Und heute sprechen wir ganz viel über ruhenden Verkehr. Mein Name ist Michael Brand, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier. Bei mir ist Katja Krause, seit 2022 Chefin der Prepark. Schönen guten Tag, Frau Krause.
Ja, schönen guten Tag.
Frau Krause, wie sind Sie hier? Mit dem Auto, mit dem Fahrrad?
Zu Fuß.
Zu Fuß. Und normalerweise, wie bewegen Sie sich durch die Stadt?
Ja, mit eigentlich verschiedenen Verkehrsmitteln, ne? Also viel zu Fuß, weil das ja auch alles sehr eng beieinander ist.
Ja. Ist das angenehm, wenn man aus dem großen Berlin nach Bremen kommt? Ist das angenehmer, die Mobilität in Bremen?
Ja, auf jeden Fall. Also mir ist das direkt aufgefallen, wie wenig Autos hier im Innenstadtbereich da sind. So eine Zone hat man in Berlin ja nicht.
Ja.
In dem Umfang gibt es das einfach gar nicht. Und das ist sehr angenehm. Ja, deswegen hatte ich am Anfang gar nicht so recht verstanden, warum man da so sehr drum stritt, weil ich dachte, Mensch, das ist ja alles schon sehr gut. Ja? Ja.
Sie sind studierte Bauingenieurin, habe ich gelesen.
So ist es.
Haben sich in Ihrer beruflichen Karriere auch schon mit Kraftwerksbau und Tunnelbau beschäftigt, habe ich?
Ja, viel, ja.
Tatsächlich, da könnten Sie den Kolleginnen und Kollegen noch ein paar Tipps geben für den Wesertunnel, der gerade sich im Bau
befindet. Das wäre mein Fachgebiet, ja.
Interessiert Sie das? Das ist ja eine extrem spannende Baustelle da hinten in der Überseestadt gerade im Moment. Ja. Industriehäfen.
Also ich interessiere mich eigentlich im Moment mehr für Mobilität. Das hat sich ja auch in den letzten Jahren meiner beruflichen Laufbahn doch verändert.
Ja. Sie haben dann in Berlin für eine GmbH namens InfraVelo gearbeitet, ist richtig?
Richtig.
Und die haben sich mit Infrastruktur, mit dem Aufbau einer Infrastruktur für Fahrräder beschäftigt.
So ist es. Also es gab damals das Mobilitätsgesetz, was geschaffen wurde, und dort wurde natürlich ganz viel Vision aufgebaut, und man brauchte dann eine Firma, und ich habe die dann aufgebaut. Innerhalb von 5 Jahren sind wir sehr leistungsstark geworden mit 55 Mitarbeitern und haben auf jeden Fall ganz viele Infrastrukturprojekte für den Ruhnenverkehr, aber auch für Infrastrukturprojekte auf den Weg gebracht. Also da waren Radschnellverbindungen, die touristischen Radwege, wir haben geschützte Radfahrstreifen gemacht, Markierungen, also ganzes Potpourri von Verkehrsmaßnahmen und aber auch Abstellanlagen. Wir haben damals 276 Standorte, glaube ich, analysiert nach den Bedarfen, alles so am ÖPNV-Standorten, und haben dann ein Konzept aufgestellt, wie man das umsetzt, und das wurde natürlich dann auch weitergeführt, und jetzt sind auch die ersten Anlagen da in Betrieb und auch, sag ich mal, Fahrradparkhäuser werden entwickelt. Und wir hatten damals auch, sag ich mal, ein Programmmanagement für die Stadt entwickelt und betrieben, weil dort hat man ja diese zweistufige Verwaltung mit 12 Bezirken und der Senatsverwaltung. Das ist sehr komplex, weil jede Abteilung hat quasi, oder jeder Bereich hat seine eigenen Verkehrsprojekte, und wir haben, glaube ich, 340 Projekte dort in einem Programmmanagement begleitet und ja, auch organisiert und auch die Kommunikation dafür.
Aber alles im Auftrag der öffentlichen Hand dann?
Ja, genau.
Sie haben also praktisch das gemacht, was die Verkehrsbehörde praktisch dann an fremd vergibt? Oder wie ist das?
Eigentlich Aufgaben, die Verkehrsbehörde sonst selbst übergibt. Also alle delegierbaren Aufgaben der Bauherrenfunktion wurden an uns übertragen. Also wir waren eigentlich eine verlängerte Arm der Verwaltung.
Okay. Und wenn Sie so eine große Zahl, in Bremen hat man manchmal den Eindruck, es dauert bei 2 Projekten gefühlt 18 Jahre, bis sie umgesetzt sind. Wenn Sie jetzt so eine große Zahl an Projekten erwähnen, die innerhalb von 5 Jahren auf den Weg gebracht werden, geht das in Berlin schneller als in Bremen?
Nee, die sind natürlich dann auch nicht alle in der kurzen Zeit realisierbar. Viele Projekte dauern viele Jahre, die sind auch sehr aufwendig planungs- und genehmigungstechnisch, aber andere sind natürlich auch schneller. Und ja, hier in Bremen habe ich den Eindruck, dass es sogar noch ein Tick schneller geht manchmal. Ja, also weil die Wege auch sehr kurz sind mitten in den Abstimmungen und miteinander, auch in der Verwaltung. Ich habe da einen sehr guten Eindruck.
Sie sind dann also praktisch mit dieser ausgewiesenen Visitenkarte Fahrrad nach Bremen gekommen, um sich hier in erster Linie mit Autos zu beschäftigen. Passt das oder ist das gar nicht Ihr Blick?
das ist nicht mein Blick. Ja, also die Prepark ist ja ein Unternehmen, was für verschiedene Verkehrsarten da ist. Ja. Da haben wir die Fahrräder, da haben wir das Auto, da haben wir das, den Fernbus-Terminal jetzt ja auch. Und dann gibt es natürlich auch noch, sag ich mal, die Verwaltung von Gebäuden und Gewerbeimmobilien und sowas, auch über 50 Stück. Und ja, Fahrräder war in Berlin sicherlich ein Schwerpunktthema, aber was ich da gelernt habe, kann ich jetzt auch gut gebrauchen. Also die Führung von so einer GmbH in einem öffentlichen Unternehmen hat einfach auch sehr viele Schnittmengen und ich sag mal, die verkehrlichen Seiten habe ich ja im Studium gelernt. Ja. Also als ich hatte Vertiefung Verkehrswesen, da ist mir das alles bekannt. Das ist jetzt technisch für mich jetzt nicht so schwierig.
Die Brepark war ja mal, so ganz platt gesagt, die Bremer Parkhausgesellschaft. So. Und da war ja auch das Parken in Häusern praktisch das Kerngeschäft dieses Unternehmens und so ein bisschen noch Parken auf der Fläche, Bürgerweide und dann sind die Park-and-Ride-Plätze dazugekommen. Wenn Sie sich das vorstellen als einen Bogen, Sie haben ja eben Sachen erzählt, die dazugekommen sind. Das fängt ja dann an mit der Einrichtung von Ladesäulen, wo sich ein bisschen was verändert. Sie sagen, Fahrradparkhäuser sind jetzt dazugekommen. Zuletzt, glaube ich, in Lesum ist so ein Park-and-Ride-Platz in Betrieb gegangen. Sieht sehr schön aus, sieht sehr kostspielig aus, was Sie da gebaut haben.
Schön auf jeden Fall.
Und es hat sehr lange gedauert, glaube ich, ne?
Ja, nee, das war eigentlich nicht das Problem dabei. Das Projekt hat eigentlich, sag ich mal, eigentlich so gelaufen, wie wir das vorhatten.
Ja.
Also Projekte sind ja auch so, man hat dann eine Idee und dann gibt es verschiedene Hemmschwellen, die genommen werden müssen im Genehmigungsverfahren, in der Beschaffung der Unternehmer, die schaffen und realisieren. Mhm. In dem Fall haben wir zum Beispiel die Ausschreibung einmal aufgehoben, weil die Preise zu hoch waren und wir gemerkt haben, wir müssen eine Differenzierung der Leistung vornehmen. Das sind dann so Schritte, die man tun muss. Aber ich empfinde das nicht jetzt als zu langsam oder so.
Ne? Da ist ja so ein kleiner abschließbarer Bereich mit bei. Da ist praktisch so eine Art Mini-Parkhaus dabei in Lesum, ne?
Eine Sammelschließanlage, glaube ich.
Ja, ja. Wächst da der Bedarf eigentlich? Die Fahrräder werden ja massiv teurer. Wenn ich für ein Fahrrad vor 3-4 Jahren 3.500 ausgegeben habe, dann muss ich jetzt 4.500 dafür ausgeben. Oder mehr. Wächst der Bedarf danach an abschließbaren Plätzen?
Ja, der Bedarf wächst auf jeden Fall. Und daran sieht man auch, warum die Prepark sich verändert. Wir sind ja, sag ich mal, so ein Player auch der Innenstadt und der Erreichbarkeit der Innenstadt.
Ja.
Und versuchen sozusagen alle Wege, die hierher führen, irgendwie zu optimieren. Entweder in Kombination der Verkehrsarten, ne, oder in der Schaffung von Platz für dein Fahrrad oder dein Auto hier. Und auch das Thema Quartiersgaragen kommt jetzt stärker dazu. Und natürlich sind es auch die teureren Fahrräder, die jetzt da eine Verlagerung etwas bringen im Bedarf. Ja, man erkennt das ja auch an den Entwicklungen der Zahlen, dass es eine leichte Verlagerung gibt zu anderen Verkehrsarten.
Ja. Wir kommen gleich auf die Innenstadt. Das wird sicherlich eins unserer größten Themen heute. Aber noch mal eben eine Frage zu den Quartiersgaragen. Wo sind Sie da jetzt am weitesten mit den Planungen?
Ja, wir haben zwei Projektierungen, die wir uns ansehen. Die Netzverwaltung macht ja gerade eine Analyse der Standorte, um bedarfsgerechte Örtlichkeiten erstmal festzustellen, wo man so Quartiersgaragen gebrauchen könnte. Wir sind gerade in der Machbarkeitsuntersuchung für ein Parkhaus mit Quartiersgarage am Südbad.
Ja.
Und wir schauen uns auch an, ob es wirtschaftlich tragfähig wäre, eine Aufstockung der Quartiersgarage in der Lübecker Straße zu vollziehen. Im Moment muss man allerdings erkennen, dass die wirtschaftlichen Randbedingungen sehr schwierig sind für die Realisierung solcher Projekte.
Wegen der Baukostensteigerung allgemein?
Ja, also wir haben über 40% höhere Kosten als noch vor 2 Jahren. Das ist also ein ganz unschöner Zeitpunkt. Zeitgleich hat man die hohen Zinsen. Stellen Sie sich vor, wir bauen eine Quartiersgarage für 10 Millionen Euro oder für 5 Millionen Euro. Also 10 Millionen, also 4% Zinsen sind ja schon 400.000 Euro.
Ja.
Bei 500 Stellplätzen wären das schon 66 Euro pro Monat. nur an Zinsen. Und das, also das ist.
Und Sie müssen ja praktisch, wenn Sie eine Kostenplanung machen für so ein Projekt, egal welches Projekt Sie jetzt machen, Sie müssen ja im Grunde genommen, wenn Sie am Ende der oder mitten in der Projektierungsphase sind, müssen Sie ja schon wieder die Kosten überprüfen, ob die Annahme überhaupt noch stimmt, die Sie da haben. Ne?
Wir können das Projekt gar nicht in Planung bringen, wenn es nicht nachweislich tragfähig ist.
Ja.
Das ist, sag ich mal, der vernünftige Kaufmann, der das in jedem Gesellschaftsvertrag und in der Geschäftsanordnung drinsteht. Man darf keine Projekte machen, die Verluste bringen.
Ja.
Also dann sind Fördermittel erforderlich, um das auszugleichen. Und daran kann man, glaube ich, auch sehen, wie groß die Herausforderungen sind, diese Dinge voranzubringen. Aber wir arbeiten da dran und versuchen, das möglicherweise auch in Kombination mit Parkhäusern an bestimmten Standorten, vielleicht kann das gut gelingen. Das Beispiel Rustertor Kulturmeile zum Beispiel,
ja.
Da haben wir etwa 400 Dauerparkende auf, ich glaube, 410 Parkplätze.
Ja.
Und zeitgleich erwirtschaften wir aber die Hälfte der Umsätze mit Kurzparkenden.
Ja, okay.
Also diese, sage ich mal, Überbuchung, die man organisieren kann, die findet, also führt dann zu einem günstigen Preis für Dauerparkenden. Und solche Modelle interessieren uns sehr und könnten möglicherweise auch eine gute Lösung darstellen.
Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Lass uns erstmal über das sprechen, was den Bremerinnen und Bremern besonders am Herzen liegt. Das ist im Moment das Parkhaus Mitte. Das ist ja so ein das hat ja einen hohen Symbolcharakter, dieses Parkhaus, wenn es um das Thema Erreichbarkeit der Innenstadt und Parken in der Innenstadt geht. Ne? Jetzt sind Sie ja Mitglied der Brestadt, der Stadtentwicklungsgesellschaft Brestadt.
Ja, noch nicht. Ne? Also wir sind kein Mitglied der Brestadt. Also,
ach so.
Also wir sind ja Tochter der BVBG.
Ja.
Genauso wie die BSAG eine Tochter ist.
Ja.
Und es gibt dieses Konstrukt, wie es im Senat erläutert wurde, so eine Bregu zu gründen.
Okay.
Und ich, im Moment, es gab ja die Pressemitteilung, ist jetzt die Bre-Stadt gegründet worden. Ne? Aber das ist eine Schwester von uns.
Alles klar. Aber das, was die Bre-Stadt bespricht, betrifft sie ja direkt, weil es ja auch um die Zukunft des Parkhauses Mitte dabei geht. Ne?
Das stimmt. Also wir haben ja den Senatsbeschluss, dass das Parkhaus Mitte auch veräußert werden soll. Und entsprechend ist auch ein Gesellschafterbeschluss an uns zugeleitet worden.
Ja.
Und ich bin quasi beauftragt, Verkaufsverhandlungen zu führen.
Okay. Ich frage jetzt nicht, was das Parkhaus Mitte kostet und wie viel ein Käufer dafür bezahlen muss. Aber wie organisieren Sie den Wegfall von 1000 Parkplätzen, den möglichen?
Also, wir haben ja seit 2015 leicht fallende Einstellzahlen.
Okay.
Und im aktuellen Zustand haben wir, ich habe es mal ausgerechnet, als wir geschaut haben, etwa 12 Stunden im Jahr, wo die Parkhäuser alle ausgelastet sind. 12 Stunden im Jahr.
Im Weihnachtsgeschäft.
Im Weihnachtsgeschäft,
ist
am
klar.
Wochenende zwischen 14
wenn
und 16 Uhr.
Wenn alle auch in das gleiche Parkhaus wollen irgendwie. Ich freue mich immer, wenn im Parkhaus Pressehaus die ganze Martini-Straße mit Wartenden voll ist. Und gleichzeitig, wenn man am Parkhaus Stefani-Quartier vorbeigefahren ist, da steht, hier sind noch 122 Parkplätze frei oder so.
Ja, oder am Brill, das finde ich persönlich ja auch unser wirklich schönstes Parkhaus. Das ist, sage ich mal, häufig leer und ist auch so großzügig und so. Ich finde es eigentlich ein sehr guter Punkt, um in die City zu kommen. Ja.
Warum finden Sie das Parkhaus Brill das schönste Parkhaus?
Ja, es hat dieses Rondell, wo man hochfährt. Und das ist einfach sehr angenehm. Und man fällt ja dann quasi aus dem Gebäude direkt auf den Ansgari-Kirchhof.
Ja.
Das ist dann schon eine U-Bahn-Straße. Und man kann einen schönen Bogen gehen zum Domshof, vielleicht zurück durch die Leutpassage. Also ist ein schöner Besuch, ne?
Und da ist in der Regel noch Platz im Parkhaus Brill.
Ja, also sehr viel.
Können wir also allen Hörerinnen und Hörern mal empfehlen, wenn sie das nächste Mal in die Stadt fahren, nicht Pressehaus oder Parkhaus Mitte ansteuern, sondern ausnahmsweise mal zum Brill.
Man hat dort auch eine sehr gute verkehrliche Anbindung über die Bürgermeister-Smith-Straße und kommt sehr schnell rein und wieder raus und spart damit auch eine Menge Zeit. Ja.
Wenn Sie sagen, Parkeinstellzahlen leicht rückläufig, mit welcher Zahl rechnen Sie, die Sie ersetzen müssen? Oder sagen Sie, das können wir so ausgleichen?
Also mit Wegfall der 1000 Stellplätze im Parkhaus Mitte, denke ich, werden wir eigentlich kein Problem haben, dass wir nicht ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stellen können. Wir haben auch schon ein bisschen darauf eingewirkt mit der Preisgestaltung, dass man sich als NutzerInnen schon mal auch mit den anderen Parkhäusern beschäftigt und die kennenlernt. Mhm. Das Parkhaus Mitte ist jetzt das teuerste Parkhaus, ne? Okay. Aber ist immer noch sehr beliebt. Und ich bin ganz sicher, dass alle einen Platz finden werden, auch wenn das Parkhaus Mitte mal abgerissen werden sollte.
Das ist ja alles vom Zeithorizont noch sehr vage. Oder arbeiten Sie da mit einem Zeitmodell auch schon?
Na, die Projektentwicklung obliegt ja nicht uns sozusagen. Ja. Aber durch die Kaufvertragsgestaltung ist doch klar, dass das, sage ich mal, jetzt vor Ende 26 auf jeden Fall nicht erfolgen wird.
Ja.
Ein Abriss, ne? Also.
Sie sagen, Parkhaus Mitte ist im Moment das teuerste Parkhaus. Auf so Preiserhöhungen reagieren die Bremer ja eigentlich doch sehr aufgeregt. Erlebt haben wir das am Jahresanfang mit der Bürgerweide. Da gab es sehr viel Aufregung. Vor allen Dingen, wenn ich das richtig erinnere, sind einmal die Parkgebühren für die Bürgerweide zum Jahreswechsel grundsätzlich angehoben worden um einen Betrag. Ich glaube, auf eine Tageshöchstbetrag von 8 Euro, glaube ich. Und gleichzeitig kam diese Aufregung mit dem Veranstaltungsparken, als Leute dann aus der Veranstaltung rausgekommen sind und sollten auf einmal 15 Euro bezahlen. Ne? Und das hatte keiner auf dem Schirm und da waren die Leute dann relativ überrascht. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, wir hatten im Dezember die Preisgestaltung veröffentlicht.
Ja.
Und es gab sicherlich eine falsche Festlegung bei der Kategorie für diese ja doch sehr familiäre Veranstaltung.
Das war dieser Stein des Anschlusses, das war, glaube ich, dieses Turnfest, ne?
Ja,
ja, genau.
Und so konnte dann, sage ich mal, im Tuabo dieses Ereignisses, wo man sich natürlich berechtigt sozusagen beschwerte und sagte, das ist für uns nicht nachvollziehbar, fast nicht mehr kommunizieren, dass man über das ganze Jahr hinweg sozusagen eigentlich genau das Gegenteil versucht hat zu gestalten, nämlich familienbetonte Veranstaltungen und kleinere Veranstaltungen auch mit vergünstigten Preisen und Pauschalgebühren sozusagen zu versehen.
Ja.
Das ist für uns schwierig gewesen, das sozusagen noch zu den NutzerInnen durchdringen zu lassen.
Haben sich die Wogen geglättet?
Ja, ich denke schon. Also die Preisakzeptanz ist, denke ich, gegeben und ist auch von uns kommuniziert worden, wie die Beweggründe waren, zu diesen Preisanpassungen zu kommen. Und insofern war das, glaube ich, für alle nachvollziehbar. Also gerade insbesondere die Parkgebühren jetzt in der Innenstadt. Man hatte einfach auch sehr viel höhere Kosten. Jetzt in unsere Tarifverträge sind entsprechend gestiegen.
Ja.
Wir haben auch, sage ich mal, viel höhere Stromkosten zu tragen gehabt und so. Also da hat man, glaube ich, schon verstanden, dass das jetzt auch aus der Luft gegriffen wurde. Und wir haben ja auch dann eigentlich so einen Tonus, dass wir alle 2 Jahre uns die Zahlen angucken und überlegen, was müssen wir tun, um wirtschaftlich tragfähig die Häuser zu betreiben.
Müssen Sie kostendeckend arbeiten?
Wir haben eine Gewinnerzielungsabsicht.
Okay.
Also die Brepark setzt ja 17 Millionen Euro um und wir machen 3 Millionen Gewinn im letzten Jahr. Und dieser Gewinn wird ja über einen Gewinnabführungsvertrag zur BVBG gegeben. Und dort wird er verrechnet mit den Verlusten der BSAG. Also ein jeder, der bei uns Geld
bezahlt. Der Park unterstützt die Bremer Straßenbahn.
So ist es, ja.
Alles klar, okay. Also, liebe Leute, kommt in die Stadt und parkt auf der Bürgerweide und dann unterstützt ihr ein bisschen die BSAG. Auf der Bürgerweide, finde ich, die wird immer stark untergenutzt. Ne? Auf der Bürgerweide selber parke ich ja vergleichsweise günstig, wenn ich das messe im Vergleich zu einem Parkhaus in der Innenstadt. Es ist ja auf der Bürgerweide. Warum nutzen das so wenig Leute? Weil ihnen der Fußweg von 10 Minuten zu weit ist? Oder,
ja, die sind da auch sensitiv. Also Parkhäuser haben nur so eine Reichweite von 400 Metern in etwa zum Zielort, wo man hin möchte.
Okay.
Und das merkt man dann natürlich deutlich, dass dann so eine Bürgerweide dort keine Akzeptanz mehr hat. Wir haben interessanterweise auch mal angeboten, über 3000 Haushalte in Findorf haben wir angeschrieben,
ja,
und haben gesagt, wenn ihr euch bei uns meldet, dann schicken wir euch an eure Postanschrift ein Ticket, womit ihr 4 Wochen lang kostenlos auf der Bürgerweide parken könnt,
okay,
um mal das Anwohnerparken auszuprobieren, weil wir haben einen Tarif für 24,50 Euro im Monat.
Ja.
Und wenn der Parkdruck da so hoch ist...
Ich kann mir ein Monatsticket für die Bürgerweide kaufen.
Genau. Und wir hatten den Preis auch damals deutlich gesenkt, um, sage ich mal, für die Anwohnenden etwas zu tun. Aber es hat sich niemand gemeldet. Also es gab einfach nicht den Bedarf. Ja? Also der Parkdruck ist auch nicht hoch genug vielleicht in der Ecke dann. Ne?
Und man möchte sein Auto sehen, wenn man aus dem Wohnzimmerfenster guckt.
Genau, die Sensitivität, wie weit man nun geht, ist sehr hoch. Also da muss der Parkdruck schon sehr deutlich sein. Und in manchen Zonen ist das sicherlich auch gegeben, dass man dann entsprechend weitere Strecken auf sich nehmen würde.
Ja. Sind diese 400 Meter eigentlich in Bremen genauso 400 Meter, wie sie in Berlin sind? Oder nehmen die Berliner weitere Wege in Kauf?
Also die 400 Meter gehen jetzt zurück auf verschiedene Studien, insbesondere für Quartiersgaragen.
Ja.
Und die kann man, da wurden bestehende Parkgaragen analysiert und man hat geguckt, wie weit die Nutzer entfernt wohnen. Ne? Und damit ist natürlich von Tür zu Tür gemeint. Ja? Also wenn man jetzt im Parkhaus auch noch einige Meter laufen muss, muss man schon abziehen. Das ist, der Mensch mag es schon bequem. Ne? Bei den Radfahrern ist es noch strenger, da hat man nur 60 Meter. Auch ein interessanter Wert, finde ich, weil gerade Radabstellanlagen, wenn sie zu groß sind, oft durch starke Zentralisierung zum Beispiel,
ja,
zu weit entfernt sind vom eigentlichen Ziel, dann kommt es dazu, dass doch viele Falschparkende an ja,
Straßenlaternen oder privaten Zäunen dann
Also da, wo sie eben eigentlich dann eher stören.
Ein weiteres Thema, was ich auf der Liste habe, ist, das ist die Vermüllung von Parkhäusern. Das waren nicht alles Breparkhäuser, über die da diskutiert worden, sondern das waren auch von privaten Anbietern teilweise Parkgaragen. Ist das, auf welchem Stand? Parkhäuser vor 15 Jahren waren ganz klar klassifiziert als Angsträume. Die waren teilweise auch noch schlecht beleuchtet und die Neonröhren gingen teilweise sowieso nicht. Und das hatte ja einen sehr morbiden Charme, teilweise in so Parkhäuser reinzugehen. Wie weit sehen Sie die Häuser da in dieser Entwicklung?
Also wir haben ja eigentlich in allen Häusern eine helle Farbgestaltung. Wir haben auf LED-Beleuchtung umgestellt und auch die Leuchtstärken angepasst. Also es ist deutlich heller. Es gibt Kamerakontrolle in sensitiven Bereichen wie der Kassenhalle und den Ein- und Ausgangsbereichen, den Frauenparkplätzen. Und somit haben wir ein ganz anderes Kontrollniveau.
Ach so, wenn ich auf dem Frauenparkplatz parke, ich natürlich nicht, aber als Frau auf dem Frauenparkplatz parke, dann kann ich auch sicher sein, dass ich von Ihrer Zentrale, die glaube ich 24 Stunden besetzt ist, ne?
Ja, 24/7, klar. Es gibt auch viele Klingelknöpfe an den Schranken, an den Automaten. Überall kann man Kontakt mit uns aufnehmen und wir sind natürlich auch umgehend vor Ort, wenn irgendwas sein sollte.
Ja, wie oft kommt es da so Vorfällen?
Was für Vorfälle?
Also, dass Menschen um Hilfe bitten. Also klar, wenn ich meinen Schein nicht dabei habe, dann kann ich den Klingelkopf benutzen und sagen, ich habe ihn verloren und gebe möglichst ehrlich an, wann ich ins Parkhaus reingefahren bin.
Ja, wir müssen 1 bis 2 Mitarbeiter 24/7 dafür bereithalten, um alle Anfragen zu bearbeiten. Es gibt schon erheblichen Bedarf dabei.
Ja.
Das heißt, die Orientierung oder ein technisches Problem kann natürlich auch manchmal auftauchen oder dass man, weiß ich nicht, den Parkschein verloren hat.
Ja.
Aber dann können wir auch mit unserem System rausfinden, wann derjenige eingefahren ist. Und klar, manchmal gibt es vielleicht Vorfälle wie ein Diebstahl oder sowas,
ja,
dann können wir auch mit der Kamerakontrolle, sagen wir mal, unterstützen, um die Täterermittlung zu unterstützen.
Da melden sich auch Menschen, die dann sagen, hier bewegen sich Leute durchs Parkhaus, die hier eigentlich nicht hergehören, oder?
Das war auch schon mal der Fall und daraufhin konnte auch von uns entsprechend die Polizei informiert werden und der Täter konnte auch gestellt werden. Und also die Kontrolle, die löst schon was aus. Ich denke, dass unsere Parkhäuser doch sehr sicher sind deswegen.
Ja.
Und dass, falls jetzt doch mal was passiert, dass dann immer noch die Chance auch da ist, den Täter zu ermitteln. Wenn jetzt auf der Straße, in einer Straße was passiert, da haben sie ja im Grunde gar keine Chance.
Ne? Ja. Trotzdem hatten die es ja versucht. Es gab ja so eine Reihe von Autoaufbrüchen, gerade in Parkhäusern. Ich glaube, auch in der Überseestadt ist das mal vorgekommen im vergangenen Jahr, glaube ich, ne?
Es waren wenige Einzeltäter, so wie wir das beobachtet haben. Wir konnten ja immer sehen, wer das ist. Durch die Kamerakontrolle konnten wir das auch zuordnen. Wann kennt man die Leute?
Also, okay.
Und es war dann auch so, dass das übereinging mit Entlassungen aus dem Gefängnis und Wiederaufnahme von Kriminalitätstätigkeiten, sage ich mal.
Ach so, da konnte die Polizei das dann genau zuordnen, wer ist.
Genau, da hat man sich drum gekümmert und das ist jetzt auch wieder deutlich eingedämmt worden. Ja. Das war so eine Phase, ja.
Okay, das heißt, Sie sagen, wenn ich mein Auto abstelle in einem der Parkhäuser, das ist vergleichsweise sicher?
Das würde ich schon so sehen, ja.
Thema SUVs. Ich habe jetzt gerade gelesen, gerade in dieser Woche gelesen, mehr als 50% der neu zugelassenen E-Autos sind SUVs. Das ist schon eine ganz schöne. E-Autos sind, glaube ich, immer noch nicht die Mehrzahl der zugelassenen Autos. Aber wir alle sehen, wie viele SUVs auf der Straße rumfahren. Und die haben ja nun ganz schöne Maße irgendwie. Ne? Müssen Sie darauf reagieren?
Also wir haben ja bereits reagiert. Wir haben ja Parkhäuser, die besonders breite Parkplätze anbieten und in unseren AGBs steht auch drin, dass man nur die Parkfläche nutzen darf, also nur eine Parkfläche nutzen darf.
Das heißt, ich darf mich, wenn ich mit meinem Pickup da reinfahre, nicht querstellen und drei Parkplätze blockieren?
Genau, da würden Sie vermutlich einen Zettel am Auto finden, dass wir Ihnen eine Rechnung zustellen werden bezüglich Ihrer Fehlnutzung.
Ja.
Also uns gefällt es natürlich nicht, wenn vorsätzlich so gehandelt wird. Ja, also es gibt schon einige NutzerInnen, die da, sag ich mal, nicht beachten, dass andere auch noch in dem Parkhaus parken
müssen. Die dann rücksichtslos sich verhalten.
Genau, aber da kann man ja ein bisschen drauf einwirken. Ne? Insgesamt ist der Trend zu den großen Fahrzeugen natürlich nicht besonders praktisch, wenn es eigentlich darum geht, möglichst viele Fahrzeuge in eine möglichst kleine Grundfläche zu stapeln. Ne? Aber das entscheiden wir ja nicht, wer welches Auto kauft. Also ich weiß zumindest, dass es auf der Straße sehr schwierig umzusetzen ist, verschiedene Gebühren zu erheben, weil man muss ja die Größe, sag ich mal, irgendwie richtig ermittelt werden beim Anwohnerparken zum Beispiel, damit es dann wieder konform ist zu unserem Grundgesetz. Also da gibt es schon einige Hürden. Das ist nicht ganz einfach durchzusetzen. Aber ich denke, wir haben schon mal einen wichtigen Schritt in die Richtung gemacht, dass wir sagen, ey, wenn du so ein großes Auto fährst, dann benutzt doch bitte unsere Komfortetagen. Die sind 50% breiter.
Ja.
Und ich sag mal, wenn man jetzt in Stefani oder sowas, sind so modernere Parkhäuser, die etwas jünger sind, die haben auch breitere Parkplätze, weil man dann natürlich im Laufe der Entwicklung der Parkhäuser auch das Standardmaß erhöht hatte.
Und man sieht ja auch immer an diesen Auffahrrampen, sehr, sehr schön, ich sehe ja immer links und rechts dann diese schwarzen Streifen, wo es einige nicht geschafft haben, um die Kurve zu kommen. Das wird ja dann auch schwieriger mit den SUVs, gerade in den älteren Parkhäusern. Ne?
Ja, also ich würde jetzt Katharina auch nicht empfehlen, sage ich mal, wenn man ein großes Fahrzeug hat, aber den Brill kann man sehr gut nutzen zum Beispiel.
Alles klar, ich merke schon, Sie machen sehr viel Werbung für den Brill heute, aber das ist total legitim. Letzte Frage zum Thema Parken. Ladesäulen in Parkhäusern, machen Sie sich damit zusätzlich attraktiv?
Das denke ich schon. Also wir möchten, dass Parkhäuser auch verstanden werden als Ort, wo man Ladesäulen vorfindet.
Ja.
Und deswegen errichten wir bis Jahresende auch nochmal 130 Stück, dass wir am Ende sogar 190 Parks Ladesäulen anbieten können. Und das ist natürlich dann schon ein Angebot, wo man weiß, wenn ich da hinkomme, dann wird auch was frei sein. Auf der Webseite kann man auch sehen, ob gerade viele NutzerInnen da sind oder ob da eigentlich immer was frei ist.
Gibt es eine App? Gibt es eine Brepark-App, über die ich da schon gehen kann?
Ja, das gibt es auch, ja.
Das heißt, ich kann im Auto dann auch schon sehen, in dem Parkhaus ist gerade eine Ladesäule für mich frei.
Ja, genau.
Da kann ich ranfahren. Das war es von meiner Seite aus. Habe ich irgendwas vergessen zum Thema Parken in Bremen?
Ja, bestimmt. Das Thema ist so riesig, ja.
Da kann man noch das ist ein bisschen wie Fußball, ne? Zum Thema Parken in der Innenstadt hat jeder eine Meinung. Kann auch jeder. Ist das Fluch oder ist das Segen für Sie, dass jeder was dazu beitragen kann?
Ja, also ist gut, ne? Weil es auch ein Thema ist, was bewegt, ja. Also wenn man jetzt, ich könnte mir für mich persönlich keine Tätigkeit vorstellen, die keinen interessiert sozusagen. Das ist ja auch was meine Arbeit bereichert, ne? Ja. Also dass es irgendwie jeden betrifft.
Und die Leute wenden sich auch an Sie und sagen, hier, da müsst ihr aber mal mehr Parkplätze schaffen oder wir finden nichts. Kriegen Sie da Zuschriften oder Anrufe? Oder?
Ja, Vorschläge gibt es schon, ja. Aber gut, man trägt das zusammen und führt das mit und dann weiß man irgendwie auch manchmal, wie die Tendenzen sind und was vielleicht lohnenswert erscheinen könnte, wenn man das mal genauer betrachtet.
Das heißt, Sie gucken sich da schon an, was die Bürgerinnen und Bürger dann im Zweifelsfall per Mail schicken oder so?
Ja, natürlich. Also ich war jetzt auch bei Beiratssitzungen, um mal zu hören, wie dort gesprochen wird, was von Interesse ist und so. Das ist schon interessant und das verstehe ich jetzt auch unter meinem Job, dass ich mir das mit aufnehme und sagen wir, auf Tuchfühlung gehen, weil ich muss ja auch abschätzen, was will diese Stadt, was ist ihr wichtig und
Sie befragen auch die Leute, die ins Parkhaus fahren, ne?
Es gibt alle 4 Jahre eine Befragung und wir wollen natürlich dann auch darauf reagieren, was wir da ableiten. Also fühlt man sich jetzt zum Beispiel sicher oder nicht? Und wenn nicht, dann wäre es mal interessant nachzuforschen, ne? Oder wenn kennen Sie uns als Unternehmen, als öffentliches Unternehmen? Wenn dann Nein gesagt wird, dann wäre es vielleicht mal ein Punkt, den man stärker im Marketing aufnehmen könnte.
Okay, jetzt haben wir auf alle Fälle ein paar mehr Menschen die Brepark kennengelernt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.